Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Schon wenn man den Begriff Tempelritter hört, jagen einem jede Menge Bilder durch den Kopf. Von Rittern, Kreuzzügen und dem Heiligen Gral, über Verteufelung und Verfolgung bis zu Verschwörungstheorien und Fanatikern. Mit dem Orden der armen Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels, so nannten sich die Templer, weil ihre erste Festung im Heiligen Land auf den Mauern des Salomonischen Tempels errichtet worden war, hat das jedoch wenig zu tun. Der britische Historiker Dan Jones, der seit seiner Jugend von den Templern fasziniert ist, hat zu ihrem 900. Geburtstag ein Buch geschrieben. Und auch ohne Verschwörungstheorien und ohne Hinweise auf geheimnisvolle Rituale oder legendäre Schätze ist es eine lesenswerte und kenntnisreiche Chronik geworden. Kirsten Serup-Billfeld hat sie für uns gelesen und Dan Jones getroffen.
Der Wind bläst in heftigen Stößen. Im Schein einer Fackel schichten die Henkersknechte Holz auf den schon übermannshohen Scheiterhaufen. Dort, gegenüber der Kathedrale Notre-Dame in Paris, stehen an diesem Märztag des Jahres 1314 der Großmeister des Templerordens Jacques de Molay und der Großpräzeptor der Normandie Geoffroy de Charnay nebeneinander an Pfähle gebunden, die Gesichter zur königlichen Loge gewandt. König Philipp hebt die Hand. Der Henker hält eine lodernde Fackel an den Holzstoß. Bald hüllt dichter Rauch die beiden Verurteilten ein. Und dann plötzlich dringt die noch immer mächtige Stimme des Großmeisters durch den Feuervorhang.
Papst Clemens, König Philipp, verflucht sollt ihr sein. Noch ehe ein Jahr vergeht, fordere ich euch vor Gottes Gericht, damit ihr dort eure gerechte Strafe empfangt.
Nachdem die Flammen seinen letzten Schrei erstickt haben, stürzt Jacques de Molay in die Glut. Bald ragt nur noch seine völlig verkohlte Hand dort hervor. 33 Tage nach diesem grausamen Schauspiel stirbt im fernen Rom Papst Clemens V. Und 8 Monate später erleidet der französische König Philipp der Schöne einen tödlichen Jagdunfall. Der Fluch aus den Flammen, den der Großmeister des Tempelritterordens ausgestoßen hat, ist in Erfüllung gegangen. Das Drama ist vorbei. Es beginnt die Legende. Und die Faszination, die die Templer bis heute ausüben. Auf Chronisten, Literaten, Forscher, Filmproduzenten, Verschwörungstheoretiker, Historiker. Szenenwechsel, London. Eine Buchhandlung am Piccadilly Circus. Dort berichtet der britische Historiker Dan Jones über seine ganz eigene Tempelritterfaszination.
If you know your ghost stories, then you'll heard of M.R. James.
Wenn Sie mit Geistergeschichten vertraut sind, dann haben Sie sicher schon von M.R. James gehört, einem brillanten Historiker und Mediävisten, der ganz besonders unheimliche und angsteinflößende Geistergeschichten geschrieben hat. Ich habe sie immer in der Weihnachtszeit gelesen und eine dieser Geschichten hieß »Pfeif nach mir, mein Junge, und ich komme zu dir«.
Es geht darin um einen eigenbrötlerischen Feriengast, der sich an der windgepeitschten englischen Ostküste auf eine einsame Wanderung macht. Er landet auf einem alten Tempelritterfriedhof mit geheimnisvollen Inschriften auf zerfallenen Grabsteinen. Und dann, ja natürlich, dann nimmt das Grauen seinen Lauf. Diese Geschichte von der BBC verfilmt, lässt den damals 10-jährigen Dan Jones in den 1990er Jahren nicht mehr los. Die Tempelritter, der geheimnisumwitterte, rätselhafteste Orden der Christenheit. 2 Jahrhunderte lang waren sie die heimlichen Herrscher des Abend- und des Morgenlandes. Ihr Mut war legendär, ihr Reichtum unermesslich. Sie erfreuten sich bester Kontakte zu Königen und Päpsten, bis sie alle an einem Tag der Vernichtung preisgegeben und Opfer des größten Justizmordes des Mittelalters wurden. Dan Jones behält seine Templerleidenschaft bei, studiert mittelalterliche Geschichte an der Universität Cambridge und schreibt das Buch »Die Templer – Aufstieg und Untergang von Gottes heiligen Kriegern«. Legenden strickt er nicht weiter. Stattdessen erzählt er in guter alter angelsächsischer Historikertradition einfach die Geschichte. Flüssig, anschaulich, informativ.
Im Mittelalter gab es jede Menge militärische Orden. Die Deutschordensritter, die Johanniter, die Malteser, die livländischen Schwertbrüder, also Dutzende. Aber es sind die Templer, die bis heute die Fantasie der Menschen beschäftigen.
Kein Wunder, denn die Tempelritter sind die adligen Schwertträger Jesu. Sie verbinden das weltliche Leben mit den geistigen Ansprüchen ihrer Zeit, die ritterlichen Ideale der Krieger mit der spirituellen Kraft der Mönche. Jones schreibt:
Diese Kombination ist eine Revolution. Beten und kämpfen. Die Verbreitung des Christentums mit Waffengewalt voranbringen.
Den Hintergrund für das Wirken der Templer bilden die Kreuzzüge. Nachdem der erste Kreuzzug 1099 mit der Eroberung Jerusalems durch das christliche Kreuzfahrerheer geendet hat, sucht eine kleine Schar versprengter Ritter 1119 im Heiligen Land nach neuen Aufgaben. Sie gründen die arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Ihre Ordensregel entwirft die höchste geistige Autorität ihrer Zeit, der später heilig gesprochene Bernhard von Clairvaux. Ihr Wappenspruch lautet:
Non nobis Domine, Domine.
Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre.
Ihren Weg zu Gott suchen sie nicht in der friedlichen Abgeschiedenheit eines Klosters, sondern auf dem Schlachtfeld und bei der Sicherung der Pilgerwege.
Sie waren ausgebildete Ritter, die eine Bruderschaft gegründet und die Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam abgelegt hatten. Aber ihre eigentliche Aufgabe war es, auf den gefährlichen Wegen an den heiligen Städten in Jerusalem, wo Jesus gelebt hatte und gestorben war, die Pilger zu schützen.
Und zwar durchaus mit Waffengewalt. Das rote Kreuz auf ihrem Gewand symbolisiert das Blut, das Christus für die Menschen vergossen hat und dass sie selbst im Dienst des Herrn zu vergießen bereit sind. Um den offenkundigen Widerspruch zwischen christlicher Friedensbotschaft und militärischer Streitmacht zu überbrücken, kann sich die neu gegründete Ritterschaft auf Bernhard von Clairvaux beziehen. In seiner Mahnrede an die Tempelritter betont Bernhard den grundlegenden Unterschied zwischen Mord, also der Sünde des Tötens, und der notwendigen Vernichtung des Bösen. Ausgerüstet mit dieser scharfsinnigen theologischen Unterscheidung übernehmen die Tempelritter nun die Aufgabe, nicht nur die Pilger zu schützen, sondern das Heilige Land zu verteidigen.
They became what amounted to an elite military organization.
So werden die neuartigen Kriegermönche zu einer militärischen Eliteeinheit, die durch Schenkungen, Lösegelder und Tributzahlungen bald sehr reich wird. Die arme Ritterschaft Christi wird zu einem internationalen Bankenimperium, das Könige und Kaufleute in Orient und Okzident in Abhängigkeit halten kann. Aus den Männern des Glaubens und des Schwertes werden Bankiers, Finanzfachleute, Investoren. Das weckt Begehrlichkeiten, erzeugt Neid und Missgunst. Und so beginnt die Zeit der Verfolgung. Gerüchte und Verleumdungen machen die Runde. Es gibt kaum eine Verfehlung, die den Templern nicht vorgeworfen wird. Schwarze Magie, Unzucht, Satanismus, Ketzerei. Auf das Kreuz sollen sie bei ihren geheimnisvollen Eintrittsritualen gespuckt haben. Und teilen sich auf ihrem Siegel nicht zwei Ritter ein Pferd? Die Diffamierungen nehmen an Bösartigkeit zu. Dazu kommen die militärischen Niederlagen der Christen im Heiligen Land. Nachdem die letzten christlichen Bastionen Jerusalem und die Templerhochburg Akkon 1291 an die Muslime gefallen sind, ziehen sich die Tempelritter nach Zypern zurück, errichten dort ihren Hauptsitz und verwalten ihre Komtureien, die sich über ganz Europa erstrecken. Das Ende des Templerordens besiegelt König Philipp der Schöne von Frankreich am Freitag, dem 13. Oktober 1307. Handstreichartig lässt er alle rund 1000 französischen Ordensniederlassungen durchsuchen, Ländereien und Burgen beschlagnahmen, Ordensangehörige verhaften und einkerkern, unter ihnen auch den Großmeister Jacques de Molay. Die Motive für diese Aktion sind bis heute unerforscht. Geldgier, Eifersucht auf die faszinierende Aura der Ritter, ein Angriff auf die Macht der Kirche und des Papsttums. Wir wissen es nicht. Dennoch werde, so schreibt Jones, die Legende der Templer weiterleben, inspirieren, unterhalten und faszinieren.
Das ist vielleicht ihr wirkliches Vermächtnis.
Kirsten Serup-Billfeld über Die Templer, Aufstieg und Untergang von Gottes heiligen Kriegern von Dan Jones. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen, hat 508 Seiten und kostet als Hardcover 28 Euro, als E-Book 22,99 Euro. Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Das sind die sieben Hauptcharaktereigenschaften, aus denen nach der Lehre der katholischen Kirche Sünden entstehen. Umgangssprachlich werden sie auch die sieben Todsünden genannt und im Laufe der Geschichte sind sie oft von Malern oder Filmemachern in Bilder umgesetzt worden. Die Musik war da etwas zurückhaltender. Das haben die letzten Tage alter Musik in Herne gezeigt, die unter dem Motto standen: Todsünden, Laster und Moral im Spiegel der Musik vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Maria Riederer hat für Deutschlandfunk Kultur zugehört.
Tag der Rache, Tag der Sünden. Wird das Weltall sich entzünden, wie Sibyl und David künden?
Sobald der Mensch sich als Zorniger gebiert, ist er in Todsünde gefallen. Und diese Dialektik zwischen dem Zorn Gottes und dem Zorn des Menschen, wie er sich am deutlichsten eigentlich in dem Dies Irae-Gesang ausdrückt, das war unser Thema, das wir hier beleuchten wollen.
Welch ein Graus wird sein und Zagen, wenn der Richter kommt, mit Fragen streng zu prüfen alle Klagen.
Richard Lorber ist künstlerischer Leiter der Tage alter Musik in Herne. An den Anfang der Musiktage setzte er den Zorn, die aggressivste der sieben Todsünden. Der Zorn Gottes wird als Dies Irae in der Totenmesse besungen oder auch im 110. Psalm.
Er hält Gericht unter den Völkern. Er häuft die Toten, die Häupter zerschmettert er weithin auf der Erde.
Das Interessante am Zorn ist hier, dass der Zorn Gottes den Zorn der Menschen geißelt. Also der Zorn steht nur Gott zu.
Die anderen sechs Todsünden dagegen, Hochmut und Habgier, Neid und Wollust, Völlerei und Trägheit, sind Zeichen rein menschlicher Schwäche und vielleicht gerade deshalb so attraktiv für die Künste.
Es gibt viele Meisterwerke in der bildenden Kunst, auch im Film und in der Literatur. Das bekannteste Bild ist von Hieronymus Bosch. Aber in der Musik gibt es überraschend wenig. Es gibt ein Ballett mit Musik von Kurt Weill. Es gibt eine große sinfonische Dichtung aus dieser Zeit, aber darüber hinaus nicht. Da muss man schon etwas tiefer bohren. Und das war relativ anspruchsvoll.
Das Bohren hat sich gelohnt. In der alten Musik ist einiges zu finden. Von Drogen und sei es nur der Kaffee aus Bachs berühmter Kantate, aber auch vom Fressen, Saufen und Faulenzen wird hier gespielt und gesungen, vom Machtmissbrauch, von Künstlerneid, von Gier und Geiz. Interessant wird die Auswahl der Stücke vor allem dann, wenn sie Bezüge zur Gegenwart herstellt.
Es geht nicht um die kleinen No-Gos in der Alltagswelt. Dann muss man da erstmal passende Begriffe finden. Für unsere Zeit bei Füllerei würde ich vielleicht eher sagen Sucht. Sucht ist ein Thema, was die ganze Gesellschaft bewegt. Oder wenn man sagen würde Faulheit, dann würde man das vielleicht heute eher übersetzen mit Egalhaltung.
Die sogenannten Lazzari, singende Banden aus der neapolitanischen Unterschicht, legten dagegen großen Eifer an den Tag, indem sie in freiwilliger Armut durch die Straßen zogen und ihrer politischen Wut musikalischen Ausdruck verliehen. Nach Faulheit roch das nur von außen, das erkannte schon Johann Wolfgang von Goethe.
Ich vermutete sehr bald, nach einiger erlangter Kenntnis des südlichen Zustandes, dass dies wohl eine nordische Ansicht sein möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält, der sich nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht.
Die Carmina Burana, eine Textsammlung, die nicht nur von Karl Orff, sondern seit dem 13. Jahrhundert in verschiedenen Versionen vertont worden ist, wurde von Vaganten vorgetragen. Norbert Rodenkirchen ist Flötist und Leiter des Ensembles Candens Lilium, das in Herne Auszüge aus den Carmina Burana zum Thema Geiz und Korruption vorgetragen hat.
Es gibt natürlich einen sehr starken Anteil von Liedern, die sich mit der Korruption vor allem im Klerus beschäftigen. Wir wissen nicht ganz genau, wer diese Leute waren, aber es waren höchstwahrscheinlich sehr gebildete Abgänger von den Bischofsschulen Europas, von den Kathedralschulen. Das heißt, es gab sehr viele arbeitslose Kleriker, die durch die Lande zogen, die natürlich dann ein ironisches Spiel dort machten, wo sie auftraten. Das ist durchaus vergleichbar mit bestimmten subkulturellen Strömungen in der Rockmusik oder Popmusik seit den 60er Jahren, die ganzen Stellungnahmen gegen den Vietnamkrieg, auch natürlich in jüngerer Zeit hier gegen, also Occupy Wall Street, wo es also auch in der Musik ganz konkret, wo Gier und Geiz und natürlich auch der Krieg selber, der hängt ja damit zusammen, angeklagt wird und diejenigen, die sich dagegen beklagen, werden dadurch zusammengeschweißt.
Richard Lorber sieht den stärksten Bezug zur Gegenwart in der Todsünde Superbia, Hochmut und Stolz.
Da denkt man natürlich an die Autokraten und die Populisten unserer Zeit. Wenn man dann aber jetzt versucht, ein musikalisches Programm zu finden, da sind wir dann auf Heinrich VIII. Gekommen, der übrigens nicht nur ein Frauenmörder war, sondern der auch ein sehr kultivierter Mensch war, der selbst komponierte, dem man heute auch Superbia, übersteigerten Machtwillen nachsagt. Wir haben Musik aus seinem Umkreis hineingenommen und die eben seinen Herrscherstatus und auch seine Rolle als Religionsgründer, hätte ich jetzt fast gesagt, nämlich der anglikanischen Kirche, beleuchten und gleichzeitig diesen Widerspruch zwischen Machtanspruch und kultureller Emphase, die ja ihm durchaus auch gegeben ist, ansprechen.
Über mehrere Tage hat das Festival in Herne Sünde für Sünde musikalisch und dramaturgisch durchleuchtet. Wie gut, dass wenigstens der Kunstgenuss, auch wenn er maßlos ist,
das haben bestimmt auch die Besucher der Tage alter Musik zu schätzen gewusst. In Herne standen diesmal die Todsünden im Spiegel der Musik vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert im Mittelpunkt. Im Sommer werden die Stücke dann auf CD rauskommen. Unsere Sendung oder einzelne Themen können Sie wie immer unter dem Stichwort Religionen auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de nachhören oder nachlesen.